Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen bei Radio M im Gespräch mit Gerrit Mattis. Wer nicht entscheidet, der wird entschieden, sagen die, denen es leicht fällt, Entscheidungen zu treffen und die die Erfahrung gemacht haben, Entscheidungen fallen so oder so. Wenn es so laufen soll, wie ich es wünsche, muss ich das Heft des Handelns auch in die Hand bekommen, selbst entscheiden und sollte Entscheidungen nicht ohne weiteres anderen überlassen. Aber eine Entscheidung will auch gut bedacht werden, zumal wenn es um mehr geht als darum, Sekt oder Selters, Freibad oder Biergarten. Wenn unsere Entscheidungen weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen, will viel bedacht sein. Eine Hilfestellung dafür geben will unser Gesprächspartner Manfred Marquardt. Er ist ehemaliger Professor für systematische Theologie an der Theologischen Hochschule in Reutlingen, der Ausbildungshochschule der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Er hat einen Fragenkatalog entwickelt, der einen in 5 Schritten zu einer belastbaren, ethisch verantwortbaren Entscheidung führt. So soll es zumindest sein. Vor 2 Wochen haben wir in einem ersten Teil darüber geredet, mit welchen Fragen ich anfangen muss, um eine sinnvolle und ethisch belastbare Entscheidung zu treffen. Jetzt gehen wir die nächsten Schritte und ich bin gespannt, ob wir am Ende tatsächlich sagen können, ja, so kommen wir zuverlässig zum Ziel. Marquardt, jede Entscheidung hat Konsequenzen. Das liegt in ihrer Natur und das soll sie ja auch haben. Nur wenn ich die Konsequenzen bedenke, merke ich aber schnell, dass es so ist wie mit den Informationen. Die Konsequenzen können weitreichend sein und irgendwann merke ich, ich kann die gar nicht mehr abschätzen. Die Konsequenzen sind so weit, dass ich gar nicht weiß, wird es wirklich so wirken. Wo kann ich denn oder wo muss ich sagen, bis hierhin lasse ich mich drauf ein und wenn es darüber hinaus noch weitere Konsequenzen gibt, die ich höchstens vage abschätzen kann, dann interessiert mich das einfach nicht mehr.
Es gibt eine bessere Alternative, die wäre, sich mit Menschen zu unterhalten, die da schon weiter gedacht haben und auch mehr wissen. Also ich muss mir ja nicht alles selber aneignen, sondern es gibt Experten, es gibt Freunde, es gibt Menschen, die sich mit diesem Thema speziell beschäftigt haben. Auf die sind wir in einer in der Tat doch sehr viel komplexeren Welt mit vielen Handlungsmöglichkeiten angewiesen. Es kann nicht jeder von Anfang an alles zusammentragen, sondern wir müssen uns darauf verlassen, dass es auch Leute gibt, die uns mit guten Informationen versorgen. Und irgendwann, ja, wir müssen essen. Also muss ich auch sagen, jetzt esse ich das oder ich esse es nicht. Da kommen wir nicht herum. Dann braucht man Partner.
Die mir die Entscheidung abnehmen?
Zunächst mal ja. Sie genießen mein Vertrauen. Ich kenne Sie. Ich weiß, dass Sie verantwortlich handeln, dass Sie meine ethischen Grundsätze etwa teilen. Sie haben sich lange Gedanken darüber gemacht. Also ich könnte auch Personen nennen, die für mich eine solche Funktion wahrgenommen haben. Die haben sich zum Beispiel Frage alternativer Energiegewinnung viel an Informationen geholt und auch ausprobiert und mitgearbeitet. Wenn ich da eine Frage habe, dann frage ich sie und kann davon ausgehen, das ist gut begründet, was mir meine Verantwortung letztlich nicht abnimmt. Aber um nicht handlungsunfähig zu werden, ist es unerlässlich, solche Leute zu fragen.
Aber kann ich die Konsequenzen meines Handels wirklich so weit absehen, wie es mir manchmal möglich scheint, weil ich eine Entscheidung treffen will, die korrekt ist, die gut ist, aber doch merke, das führt mich in komplexe Dinge, die ich auch mit guten Informanten letzten Endes kaum noch gelöst bekomme?
Also die größte Enttäuschung dieser Art war für mich, ich bin in den 50er Jahren zur Schule gegangen, die Frage der sogenannten friedlichen Nutzung der Kernenergie. Das war damals die große Alternative zu einer sinnvollen Nutzung der Kernenergie, ohne Atombomben oder Atomwaffen herzustellen. Die friedliche Nutzung war damals eine Parole, die in Bezug auf die Energiegewinnung große Perspektiven geöffnet hat, ohne irgendeinen damals erkennbaren Schaden anzurichten. Heute wissen wir mehr. Da muss ich sagen, wir haben es nicht gewusst. Wir haben vielleicht auch nicht so darüber nachgedacht, dass wir es ernsthaft prüfen wollten, sondern wir waren einfach froh, dass es diese Alternative zu Kohle und Öl gibt, die die Umwelt sauber hält und trotzdem scheinbar unerschöpflich Energie liefern kann.
Und jetzt hat sich gezeigt, die Entscheidung oder die Begeisterung damals war falsch.
Ja, es war eine falsche Annahme. Ich hatte einen Chemie- und Physiklehrer, der uns sehr die Vorzüge dieser Art der Energiegewinnung vor Augen geführt hat, der war ein engagierter Christ. Der hat das sicher nicht leichtfertig getan, sondern weil er der Überzeugung war, nach all den schlimmen Dingen, die im Krieg passiert sind, auch schließlich mit den Atombomben über Japan, wir müssen dafür sorgen, dass es keine Atomwaffenversuche mehr gibt, die so viel Leben zerstören. Aber wir können die Kernspaltung nutzen, um Energie zu erzeugen. Und das ist doch wunderbar. Das liegt in der Erde, das Uran, und das können wir nutzen. Und es tut niemandem weh.
Ist das ein Beispiel dafür, dass man sich nicht von den falschen Menschen informieren lassen sollte, nämlich von denen, die vielleicht zu begeistert sind für eine Sache?
Ja, dass diese Begeisterung falsch war, wussten wir damals nicht. Aber wenn jemand begeistert ist, kann das natürlich auch sein, dass er vorstellt. Handelt und andere mitzieht, ohne wirklich genau darüber nachgedacht zu haben. Wenn man was gefunden hat, was besser ist, das man gerade hat, dann ist man ja begeistert und will das allen verkaufen, in Anführungszeichen. Aber man muss dann trotzdem noch nachdenken. Und solche Leute, die dann sagen, jetzt lass uns doch mal gucken, sind ja meist nicht sehr angenehm. Die ärgern, die stören, auf die will man nicht hören. Jetzt verdirbt uns schon wieder diese guten Perspektiven. Aber sie sind notwendig, dass man auch im Gebrauch noch einmal nachdenkt. Und was wir jetzt erlebt haben in den Zusammenhängen, zeigt ja, dass manche Erfahrungen einfach notwendig sind, um zu zeigen, hier habt ihr einen falschen Weg beschritten.
Den falschen Weg beschreiten, das führt zum letzten Punkt, Empfehlungen von Handlungsschritten heißt er. Am Ende steht hier die Entscheidung, dies tue ich und jenes tue ich nicht. Oder zumindest ist jenes anzuraten und jenes eher zu lassen. Ist damit dann die Entscheidung gefallen, wenn ich das alles bedacht habe, dass ich dann entscheide? Oder ergibt sich am Ende sogar quasi durch sich selbst, durch mein Nachdenken automatisch die Entscheidung? Das wäre ja das Hübscheste.
Ja, das wäre der Idealfall, dass mir ein Problem so klar vor Augen steht, dass ich jetzt eine Entscheidung treffen kann. Bei mir war das der Fall etwa im Zusammenhang mit der Todesstrafe. Wir waren als junge Leute überwiegend der Auffassung, dass in schweren Fällen von Mord die Todesstrafe angemessen sei. Ich hatte damals zum Glück einen etwas älteren Freund, der das bestritten hat, und wir haben lange diskutiert und gelesen und Forschungsergebnisse angeschaut, und ich bin damals zu einem überzeugten Gegner der Todesstrafe geworden und in meinen bisherigen Erfahrungen und Beobachtungen darin bestärkt worden, es zu bleiben. Aber das ist eben nicht immer der Fall, sondern ich muss mir ja andere Gedanken machen, wenn ich Richter in einem solchen Prozess bin. Carlo Schmitt hat damals gesagt, wenn in Deutschland die Todesstrafe wieder eingeführt werden sollte, möchte ich nicht Richter in Deutschland sein. Der Richter muss anders darüber nachdenken als der Bürger. Auch der Politiker muss anders darüber nachdenken, wenn etwa im Parlament ein solcher Antrag eingebracht würde, die Todesstrafe wieder einzuführen. Also ich muss nach meiner Verantwortung in dieser Frage fragen. Wie weit betrifft sie mich? In welcher Weise betrifft sie mich? Wo bin ich zum Handeln herausgefordert? Und was kann ich hier tun, um nach bestem Wissen und Gewissen, jetzt wörtlich gemeint, nach bestem Wissen und Gewissen sagen zu können, jetzt muss ich so handeln.
Wenn es ideal läuft, kommt eine gute, eine richtige Entscheidung heraus, die lebensdienlich ist und nicht nur mir gut tut, wenn es ideal läuft. Das tut es in unserer Welt allein deshalb schon oft nicht, weil sie dazu zu komplex ist. Sie haben es vorhin schon mehrfach gesagt, manchmal muss man das kleinere Übel wählen. Manchmal muss man den Weg wählen, der nicht ganz so schlecht ist wie der andere. Was helfen mir diese 5 Schritte zu einer ethisch belastbaren Entscheidung, wenn ich letzten Endes doch damit leben muss, dass egal welche Entscheidung ich treffe, sie immer erhebliche Nachteile mit sich bringen kann?
Ich denke, das ist sehr häufig der Fall, dass ich nur zwischen 2 nicht ganz idealen Alternativen entscheiden muss, also das kleinere Übel wählen muss. Und dann muss ich zum kleineren Übel greifen. Wir haben vor einigen Jahren, als es noch die Apartheid in Südafrika gegeben hat, lange darüber gestritten, ob man Früchte aus Südafrika kaufen und genießen sollte oder nicht. Ob man die Apartheid damit unterstützt, also das bestehende System damit finanziert, oder ob man auf diese Weise dann auch den Schwarzen helfen kann, das System zu überwinden. Bis ich erfahren habe, dass die Schwarzen selber wollen, dass wir die Früchte aus Südafrika boykottieren, mit der Begründung, wir leiden lieber noch eine kurze Zeit, um dann einen Umsturz dieses Regimes möglichst ohne Gewaltmittel herbeizuführen, als dass wir jetzt noch Früchte verkaufen können und alles so bleibt, wie es ist. Aber es war dann eben doch die Wahl zwischen 2 Übeln, von denen sich das eine dann zum Glück als das tatsächlich kleinere herausgestellt hat und ein Regimewechsel in Südafrika stattgefunden hat. Das hat Dietrich Bonhoeffer, glaube ich, auch gegen diejenigen, die ethisch allzu schnell und allzu sicher Bescheid wissen wollen, gesagt. Im Grunde genommen sind auch unsere besten Taten vergebungsbedürftig, weil sie immer auch vermischt sind mit dem, was in uns liegt an Fragen, wie geht es mir am besten, wie komme ich am leichtesten dadurch, wodurch entsteht mir am wenigsten Schaden. Also der Eigennutz schleicht sich auch da ein und das Gute, das ich will, ist eben doch auch oft sehr gemischt.
Wenn ich weiß, dass das, was ich entscheide, immer negative Folgen haben wird, weil die Welt ist, wie sie ist, nützt es dann, hilft es mir dann, wenn ich sage, möge der Herr es richten?
Nein. Ich denke, diese Bitte drückt aus, dass bei mir vieles bleibt, das ich nicht einschätzen kann, dessen ich mir auch nicht bewusst bin, was meine eigene Motivation betrifft. Und dass Gott auch aus schlechten oder schlecht gemeinten oder nicht gelungenen Dingen Gutes entstehen lassen kann. Das war, um doch einmal Bonhoeffer zu zitieren, auch seine Hoffnung, dass aus den Fragmenten, aus den Stückchen, die wir hier zurücklassen, weil wir eben doch nicht das Ganze schaffen, Gott am Ende etwas fügen wird, was gut ist.
Vielen Dank, Manfred Marquardt, ehemaliger Professor für systematische Theologie an der Theologischen Hochschule Reutlingen, über die Kriterien und Fragen, wie wir zu einer ethisch belastbaren Entscheidung gelangen. So viel ist also sicher, eine gute Entscheidung braucht Informationen, Mut und gründliches Nachdenken und dafür natürlich viel Zeit. Soweit es an uns liegt, sollen Sie die haben. Wir verabschieden uns nämlich heute in eine kleine Sommerpause und sind im September wieder zurück. Bis dahin eine gute Zeit. Ich bin Gerrit Mattis. Tschüss.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.